Herzlich willkommen zu den Gründungsbegleitern. Herzlich willkommen, Christoph.
Hallo, Roland.
Tja, Christoph, heute geht's um das Thema Scheitern.
Schon wieder?
Ja, schon wieder.
Ich dachte, wir wollen motivieren.
Ja, das ist eigentlich immer unser Ansatz, aber wir können nicht immer alles durch die rosarote Brille sehen. Und heute wollen wir mal eine Methode beleuchten, die in der Beratung immer mal wieder zum Ansatz kommt, die du sehr gerne anwendest. Und das ist die Primorte-Methode.
Ach die.
Ja.
Schwerer Tobak, würde ich sagen.
Mhm.
Aber gut, dann nehmen wir das heute mal als Thema.
Ja.
Bei der Primorte-Methode geht es ja darum, dass man sich Psychologie zunutze macht. Weil wir Menschen neigen ja dazu, uns die Dinge zu verklären, wie du so schön gesagt hast, mit der rosaroten Brille.
Ja.
Das heißt, wenn etwas im Ergebnis gut war, dann denke ich, dass die Entscheidung, die dem Ganzen zugrunde lag, auch gut war.
Erfahrungswissen.
Und wenn ein Ergebnis schlecht war, dann war wahrscheinlich auch die Entscheidung dazu schlecht.
Ja.
Was für eine blöde Idee, mich im Dschungelcamp anzumelden. Jetzt ist mein Ruf richtig ruiniert. Aber das Spannende bei der ganzen Geschichte ist ja, dass nicht immer die Entscheidung das Problem ist, sondern dass es ganz viele Faktoren gibt von außen, die da irgendwie eine Rolle spielen, weshalb etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Glück, Pech, Schicksal, wie auch immer wir das Ganze benennen wollen. Wenn ich also zum Beispiel gestern Abend mit 8 Bier Intus ins Auto steige, weil ich denke, es gewittert wie blöde und völlig gut nach Hause komme und mich beruhigt in mein Bett lege, nicht angehalten wurde, keinen Unfall gebaut habe, dann suggeriert mir mein Gehirn, dass das eine ziemlich clevere Entscheidung war, das so zu machen. Auch wenn die Entscheidung an sich natürlich total bescheuert war. Ich habe einfach nur Glück gehabt. Und bei dieser Methode nutzt man das Ganze, indem man sagt, okay, ich gehe also davon aus, wenn man mal ein bisschen pessimistisch denkt, dass meine Geschäftsidee, mein Business zum Beispiel, auf jeden Fall gescheitert sein wird.
Mhm.
Mein Deutschlehrer würde mich jetzt schlagen, wenn ich nur auf die richtige Zeitform kommen würde.
Ja.
Aber ich schaffe in meiner Überlegung einen Fakt und sage, okay, dieses Unternehmen wird in 2 Jahren oder in einem Jahr oder was weiß ich was gescheitert sein.
Mhm.
Was macht das psychologisch mit mir? Ich komme in den Gedanken weg von dem Thema, wie könnte ich das Ruder noch rumreißen? Ach, es wird schon noch, man könnte ja noch dies und das versuchen. Nein, Schluss aus. Fakt da, ich bin gescheitert.
Ja, also quasi ein Bedenkenträger sind wir dann.
Man kann das gewisserweise als Bedenkenträger sehen. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, diese Katastrophe, die ist eingetreten. Mein Unternehmen ist krachend gescheitert.
Mhm.
Dann stelle ich mir als nächstes die Frage, warum?
Ja.
Was hat dazu geführt, dass mein Unternehmen zum Beispiel 2027 pleite gegangen ist? Und dadurch komme ich zu einem kleinen Gehirnhack, weil ich nehme dieses, wie können wir es noch schaffen, wie können wir es noch verändern, weg. Der Fakt ist da, ich muss mich nur noch damit beschäftigen, was hat im Endeffekt dazu geführt.
Mhm.
Und in einem dritten Schritt gehe ich dann wieder in die Prävention.
Ja.
Und sage, okay, wenn ich jetzt weiß, was dazu geführt hat, dass mein Unternehmen gescheitert sein werden wird, was kann ich denn tun, damit diese Gründe, die zwangsläufig zum Scheitern des Unternehmens geführt haben, gar nicht erst eintreten?
So ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft.
Quasi.
Mhm.
Ich würde sagen, wir überlegen uns das Ganze vielleicht mal an einem Beispiel.
Ja.
Was würdest du gerne gründen?
Ach. Also ich könnte mir vorstellen, eine Marketingagentur ist eigentlich eine ganz gute Sache.
Okay, also Roland,
ja.
Du hast dieses Jahr, wir haben jetzt Mai 2026, eine Marketingagentur gegründet.
Ja.
Und wir gehen jetzt nach vorne in die Zukunft. Wir schreiben den 30. April 2027 und deine Rolands Busy Marketing GmbH muss Insolvenz anmelden.
Ganz schön schnell jetzt schon.
Schneller, okay. Schneller scheitert, spart lange Wege.
Okay, ja.
Fakt.
Fakt. Und nun?
Blöd für dich gelaufen. Wenn du dir jetzt also vorstellst, wie du diesen Brief beim Amtsgericht einwirfst mit dem Insolvenzantrag,
mhm.
Was glaubst du, waren die Hauptgründe dafür, warum du das tun musstest?
Es könnte natürlich verschiedenste Gründe geben, ne? Mhm. Wieso das halt eingetreten sein könnte. Also eine Möglichkeit kann natürlich sein, dass ich bei so einer kurzen Zeit, wo ich aktiv gewesen bin, vielleicht bloß einen großen Kunden gehabt habe.
Okay. Das
der dann weggefallen ist beispielsweise. Also ich war abhängig, klassisch.
Klassisches Klumpenrisiko.
Ich fange an, ich habe noch kein großes Netzwerk, ich habe einen großen Kunde, mit dem ich arbeite. Dort stecke ich alles rein, was ich habe und dann ist der weg und bam, auf einmal kein Umsatz mehr.
Okay, dein einziger großer Kunde, der die Masse ausgemacht hat, ist weggerannt.
Genau.
Was hat noch dazu geführt?
Naja, also es kann natürlich auch noch sein, dass meine Geschäftsgrundlage sich aufgrund technologischer Veränderungen vielleicht verändert hat.
Na? Du meinst schon wieder diese KI?
Schon wieder diese KI. Ich meine, da hört man ja permanent Veränderungen, die es dort gibt. Dinge, die jetzt die KI übernimmt, ob das jetzt Coding ist, ob das, wenn ich Marketing bin, ob das jetzt halt eben Designerstellung oder sowas ist. Das kann ja dann sein, dass der Kunde sagt, ja, wofür dann eigentlich die Marketingagentur?
Weil dein großer Hauptkunde festgestellt hat, dass die Designs, die du in mühseliger Stundenarbeit erstellst, 90 Euro die Stunde, ein Haufen aufgelaufen ist, er auch bei Canva hochladen kann.
Zum Beispiel.
Und bei Gemini gesagt hat, mach mir mal ein neues Logo, mach mal dies und das und jenes.
Ja, zum Beispiel.
Und dann ist er nur noch zu dir gekommen und hat gesagt, welches der drei Online-Entwürfe soll ich nehmen?
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Gibt es noch einen Grund, warum dein Unternehmen gescheitert sein könnte?
Könnte auch so sein. Also, es könnte natürlich auch sein, gerade am Anfang weißt du ja nicht so richtig, was zieht. Ne? Also machst du erstmal dich auf, offen für alles. Ne?
Oh, branchenoffen.
Branchenoffen ja. Und sagst, hey, ja klar, Marketing mache ich jetzt zum Beispiel für Handwerker, für die Gastros, ist eh erstmal wurscht, biete ich erstmal allen an. Mhm. Ne? Damit bin ich ja offen für alles und damit könnte sich ja was entsprechend dort mit ergeben. Aber dann sagt jeder der Kunden, naja, okay, aber du hast ja keine konkrete Erfahrung da drin, ne? Und dann habe ich keinen Kunden am Ende gemacht. Ne?
Mhm.
Auch eine Möglichkeit.
Und hast dich überall neu einarbeiten müssen, was es wieder teurer macht.
Ja, okay. absolut.
Ja. Ich glaube, wenn ich mir dein Unternehmen so von außen angucke, und ich bin ja so ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch, dann sehe ich das, was ich immer wieder sehe, habe ich auch in deinem Unternehmen gesehen, die Cashflow-Lücke.
Die Cashflow-Lücke?
Du hast mit deinen Kunden, die du ja gewinnen wolltest, großzügige Zahlungsziele ausgemacht und gesagt, hey, na klar, wir arbeiten erstmal, wir machen erstmal das Design fertig und dann, wenn wir alles fertig haben und ihr das abgestimmt habt und die Kampagne los ist, dann stelle ich euch die Rechnung. Und natürlich, lieber Kunde, hast du 60 Tage Zeit, weil du musst ja erstmal die bezahlen, die die Kampagne dann veröffentlichen, bevor du mich jetzt bezahlst. Was du aber vergessen hast, ist, dass deine Büromiete und dein Personal irgendwie jeden Monat fällig sind.
Auf jeden Fall.
Und gerade als Gründer unterschätzt man das häufig und das ist auch dir passiert. Du hast also deine Reserven, mit denen du gestartet bist, sind jeden Monat kleiner und kleiner und kleiner geworden, obwohl du gut zu tun hattest.
Ja, das haben wir auch sehr häufig natürlich, genau dieses Thema. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, naja, und das andere könnte natürlich dann auch sein, wie du ja schon sagst, Mitarbeiter habe ich dann ja auch vielleicht noch mit drin. Ich habe vielleicht einen großen Kunden, wie ich das am Anfang schon gesagt habe und dachte mir jetzt, geil, ich baue die Sache auf, ich hole Leute rein, die für mich arbeiten. Hab dadurch aber natürlich auch wahnsinnig viele laufende Kosten erstmal mit drin. Ja.
Und hast dich ein bisschen übernommen.
Hab mich dann übernommen, hab das nicht durchkalkuliert letztendlich, mal eine Planung gemacht. Kann ich denn überhaupt so viele Aufträge reinholen, um letztendlich meine Fixkosten damit dann auch sicher zu
machen? Weil ein Monat gut lief, gleich ein gutes Auto bestellt.
Der Klassiker. Auch der Klassiker, auch das haben wir sehr, sehr häufig.
Ja. Okay. Mhm. Jetzt hast du ganz schön viele Fehler gemacht, Roland. Muss man mal so sagen, naja, auf dem Weg. Lass uns mal vielleicht überlegen, was könnte man denn tun, um diese Fehler, die dir passiert sind, zu vermeiden.
Ja.
Also.
Fangen wir an, vielleicht beim ersten. Was hatte ich gesagt gehabt als allein?
Du hast gesagt, du hast einen großen Kunden gehabt und der ist dir irgendwann abgesprungen.
Okay, na gut. Was hätte man tun können? Man hätte natürlich nach anderen Kunden suchen können. Ne? Sagen können, ich nehme jetzt nicht nur einen Kunden, der mir so viel Zeit frisst auf in dem Augenblick. Ich könnte mir das als Ziel setzen, ja, auch wenn denn dann nur Kunden, die so und so viel Zeit in Anspruch nehmen beispielsweise.
Ja, das ist ja zum Beispiel was, was viele, wenn man das jetzt mal transportiert, in ihrem Aktiendepot zum Beispiel oder generell in ihren Finanzdepots das gleiche Problem haben. Die haben eine Aktie oder einen Fonds, von dem sie sagen, ich möchte maximal 25% in diesem Markt von meinem Depot drin haben.
Ja.
Jetzt explodiert der, in den letzten paar Wochen hier die Emerging Markets explodiert. Führt natürlich dazu, dass sich die Gewichtung in meinem Depot verändert. Damit verändert sich natürlich das Risiko. Also muss ich eine Risikoallokation machen. Mhm. Ich muss also überlegen, stecke ich Geld in andere Branchen rein oder nehme ich aus der Branche ein bisschen was raus? Und so könnte es bei deinem Kunden auch sein, dass du sagst, wenn ich möchte, dass mein größter Kunde maximal 40% meines Umsatzes ausmacht, dann muss ich mir eben die Regel aufsetzen, zu sagen, wenn ein Kunde mit einem Großauftrag droht, ja, zur Absicherung, muss ich in die Akquise stecken, um noch mehrere andere Kunden dazu zu kriegen, um dieses Risiko zu minimieren.
Ja, streuen, damit man nicht auf den Arsch fliegt, ganz plakativ gesagt.
Klassisches Kennzahlen-Controlling-System.
Ja. Ja. Ja, dann hatte ich als nächstes Thema, war ja natürlich dann die KI-Thematik. Ja, was mache ich denn da im besten Falle? Ja, letztendlich natürlich wahrscheinlich schnell sich mit dieser Technologie einfach mal beschäftigen. Das ist ja, glaube ich, das Sinnvollste, um vielleicht daraus wiederum für mich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, ne? Oder diese direkt vielleicht auch anzuwenden und da Expertise aufzubauen und das meinen Kunden mit zu veräußern.
Das heißt also einfach das, was du von Anfang an zu überlegen, was könnte diese Arbeit technologisch irgendwann überflüssig machen?
Ja, disruptiver Ansatz eigentlich, ne? Das ist ja genau das Gedankenspiel im Innovationsmanagement, dass man sich überlegt, wie kann ich eigentlich meine Dienstleistung, mein Produkt sozusagen selbst zerstören. Also das wäre ja genau dieser Lösungsansatz dahinter.
Ja. Da gibt es übrigens, bin ich jetzt drauf gestoßen, ich glaube vom IAB, ein Tool, was die entwickelt haben, wo man sich für jeden einzelnen Beruf, den es so in Deutschland gibt, anschauen kann, wie stark dieser durch Automatisierung und KI künftig gefährdet sein wird und wie viel Prozent der Tätigkeiten dieses Berufs man eben heute schon automatisieren kann und perspektivisch automatisieren können wird. Das heißt, auch da kann man natürlich mal gucken, zu sagen, in welcher Branche will ich eigentlich gründen, und selbst wenn ich noch nicht weiß, wie ich technologisch ersetzt werden kann, wenn dieses Risiko schon bekannt ist, dann sollte ich mich vielleicht jetzt damit beschäftigen. Und vielleicht ist das ja ein genialer Ansatz, um eine Firma aufzubauen, mit der ich anderen Leuten die Arbeit wegnehme,
nehme ich es. Absolut spannend. Vielleicht können wir das ja sogar in die Shownotes mit reinnehmen, wenn du den Bericht findest.
Ja.
Dann wird man das natürlich nochmal bei einem Podcast mit
einsetzen. Ja. Dein dritter Punkt war, ich mache Marketing für alle.
Ja.
Vom Arzt über den Gastronomen zur Autowerkstatt.
Wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. Ne? Also naja, klar, das ist ja das Thema Spezialisierung. Wäre ja eine Option, ne? Dass ich sage, ich mache jetzt nur das. Und zumindest auf eine Nische, dass man sich da so ein bisschen spezialisiert dort mit rein. Die Angst ist natürlich dann immer da, dass man sagt, hey, okay, jetzt mache ich von mir aus auf Gastronomie und jetzt kriege ich Anfragen von Zahnärzten oder was weiß ich, von Händlern. Ne? Dann ist natürlich schon so ein bisschen immer das Innere, die Angst, jetzt muss ich vielleicht sogar meinen Kunden ablehnen. Aber langfristig gesehen macht es doch natürlich Sinn, konkret Werbung zumindest für eins zu tun.
Wenn mir das aber passiert, kann ich ja, da kommen wir wieder zu dem Thema Netzwerk, mir ein Netzwerk aufbauen, wo ich sage, vielleicht kann ich diese Aufträge an eine Partneragentur vermitteln, die darin gut sind, und im Gegenzug vermitteln die mir ihre Autowerkstätten oder worauf immer ich mich gerade spezialisiert habe.
Absolut.
Und ganz wichtig ist, ja, spezialisieren, aber halt nicht zu spitz. Ich verweise da wieder auf unsere Folge mit dem Hundefriseur spezialisiert auf die dreibeinigen Grauhaardackel.
Ja.
Dass es halt auch zu spitz werden könnte mit der Spezialisierung. Jetzt haben wir die vierte, relativ häufige Todesursache für Unternehmen, die Cashflow-Lücke.
Ja. Ne, das ist natürlich das Thema Zahlungsziel, würde ich natürlich ganz gravierend dort rangehen. Ne? Mal Anwesen, Forderungsmanagement, ja, was vielen Unternehmern extrem schwerfällt, logischerweise dort hinten dran zu bleiben.
Ja, und was ich halt viel mehr überlegen würde, ist als Kunde, warum gebe ich eigentlich meinen Kunden von Anfang an diesen Bonus und sage, ihr bezahlt erst, wenn wir fertig sind. Ich würde mit dem Kunden von Anfang an der Stelle ins Gespräch gehen und würde sagen, pass auf, es fallen hier einfach Kosten an. Wir haben Tools, wir haben Miete, wir haben Personal, wir haben alles Mögliche. Das wird jeden Monat fällig.
Ja.
Und bei uns steht halt draußen dran Marketingagentur und nicht Bank. Das heißt, wenn du dieses Projekt haben möchtest und wir das für dich machen, dann werden wir einfach mit Abschlägen zusammenarbeiten. Das heißt, ich möchte von dir eine gewisse Anzahlung haben, 10%, 20%, 30% vielleicht für das Projekt, damit wir loslegen. Und dann werden wir anhand der Arbeitsschritte monatlich oder wie auch immer Abschläge abrechnen, wo wir sagen, okay, von dem Gesamtkontingent der Kampagne ist so und so viel jetzt abgearbeitet, deswegen stellen wir das jetzt entsprechend in Rechnung. Ist ja bei einem Hausbau zum Beispiel auch nicht anders. Und dann sagt, okay, so entwickeln wir das, damit man also kongruent wird mit dem, wann ich mein Geld kriege und wann ich meine Kosten entsprechend bezahlen muss. Und zum Zweiten, auch das ein ganz wichtiger Punkt aus der Beratungspraxis, wir haben häufig Fälle von Unternehmern, gerade so Bestandsunternehmer, die dann aus ihrem laufenden Vermögen, aus der Liquidität Dinge anschaffen, die sie aber hinten raus lange finanzieren müssen. Lange abschreiben müssen. Und dadurch kommt es dazu, dass die Liquidität abschmilzt, weil das Geld ist heute schon im Autohaus, wenn ich mir das Auto gekauft habe. Die Abschreibung, die aber über 6 Jahre wirkt, habe ich eben erst in diesem Jahr und in den nächsten 5 Jahren im Endeffekt auch zum Beispiel in der steuerlichen Wirkung drin. Deswegen unbedingt ganz klar Cashflow-Management machen. Das heißt, man sollte sich anschauen, wann habe ich welche Ausgaben, mit welchen Einnahmen werden die direkt gedeckt. Wenn ich größere Ausgaben habe, wie kann ich die eben entsprechend so finanzieren, dass sie auch mit meiner Einnahmenstruktur wiederkommen?
Ja.
Denn Liquiditätsengpass ist eine der Hauptinsolvenzursachen.
Auf jeden Fall. Wenn nicht der letztendlich finale, den wir dann auch haben. Richtig. Genau. Die anderen führen ja meistens genau zu diesem Punkt.
Und da sind wir auch bei deinem letzten Punkt, den du als Idee noch genannt hattest. Du hast gesagt, ihr habt einen coolen Auftrag gehabt, Büro angemietet, Auto bestellt.
Ja.
Gönjamin,
das ist natürlich genau diese Sache. Man muss gucken, was brauche ich denn tatsächlich auch für diese einzelnen Aufträge? Macht es Sinn? Kann ich Dinge vielleicht noch langfristig erstmal mit den Bestandsmitteln, die ich habe, durchführen? Natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwann mal auf dem Zahnfleisch läuft. Das killt natürlich auch die Sache, dass man sich mit Überaufträgen, ne, weil das ist ja wieder kontraproduktiv. Habe ich zu viele Aufträge, kann ich nicht mehr abarbeiten, habe ich nicht mehr die Qualität. Aber gerade am Anfang ist es manchmal tatsächlich besser, man versucht erstmal eine gewisse Überarbeit reinzubringen, ne, um dann zu sagen, okay, ich schaffe mir eine Entlastung und vor allen Dingen langfristig. Das geht ja über eine Planung, Forecast zu machen, Finanzplanung. Wann kommen die Gelder letztendlich rein? Habe ich vielleicht Bestandskundenbindung dadurch, dass Projekte immer wieder reinkommen, dass ich damit rechnen kann und dann sagen kann, damit kann ich in der Personalplanung mir zusätzlich jemanden reinholen. Ne? Hier hilft natürlich auch manchmal die Sache zu sagen, es muss ja nicht immer da der Vollzeitangestellte sein. Es kann ja auch mal jemand Teilzeit sein. Es kann ein Werkstudent sein, der durchaus mal mit unterstützend wirkt. Ich muss mir halt eben auch angucken, wofür brauche ich vielleicht das Personal. Ne?
Das beziehungsweise bei den anderen Arbeitsmitteln muss ich vielleicht am Anfang gucken, ob ich mir die erstmal miete oder lease, bevor ich sie mir denn kaufe. Ne? Muss es, wenn es schon das, weiß ich nicht, weil ich im Vertrieb erfolgreich sein will und der Meinung bin, ich brauche eine bestimmte Automarke vor der Tür, dann vielleicht erstmal in der Miete anfangen, bevor ich es gekauft habe. Mhm. Und letztlich muss ich sagen, also natürlich nicht für alle Startups passt das Ganze, aber so ein bisschen Bootstrapping, also zu sagen, ich gehe Schritt für Schritt für Schritt weiter. Ich erinnere mich da gerne dran, als wir vor 14 Jahren gegründet haben, wo wir gesagt haben, es gibt hier ein Budget als Stammkapital, damit können wir loslegen. Da haben wir zu viert noch in 12 Quadratmetern in einem Büro auf dem Dach gesessen und festgestellt und gesagt, hey, das nächst größere Büro, wo wir dann jeder auch ordentlich arbeiten können, können wir uns eben leisten, wenn die entsprechende Auftragsmenge verlässlich da ist und wir sagen, hey, wir haben den Puffer, diese Miete auch die entsprechenden Monate dann bezahlen zu können und diese Gewissheit. Und so weiß ich, haben wir das ja auch gemacht, dass wir immer Schritt für Schritt dann erst das nächste dazugeholt haben und nicht gestartet sind mit Pauken, Trompeten, Kristallpalast.
Auf jeden Fall. Also alles in allem, in vielen Punkten natürlich auch ein Punkt, um das safe zu kriegen, der Zielstellung, ne, die man sich ganz klar setzen sollte bei der Gründung, um diese Risiken dann letztendlich auch zu vermeiden. Aber war es das dann eigentlich?
Worauf ich noch hinaus wollte, ist bei den Sachen eben, wir müssen da aufpassen, weil es gibt in der Marketing-Bubble, in der Agenturen wie du tätig waren, gibt es natürlich immer das Thema, bau dir deine Vision, mach dir dein Vision Board, denke groß. Und ich denke, genau das ist häufig der fatale Punkt, eben zu groß zu denken und zu sagen, hey, ich brauche dieses, jenes und das sind meine Wünsche und die muss ich mir jetzt sofort erfüllen und mich belobigen, sondern da eben lieber ein bisschen Maßregeln, lieber vorsichtig Step by Step rangehen sozusagen, damit man da nicht in eine Kosten- und Schuldenfalle reinläuft. Aber nein, das war es nicht.
Okay, was müssen wir jetzt noch machen?
Wir haben jetzt gerade gesagt, du sollst dir Ziele setzen. Das machen wir ja mit unseren Gründern auch immer. Das, was ihr nennt das dann immer so schön die Realitätsklatsche, wenn ich dann tätig werde.
Ja.
Wir haben also das Unternehmen geplant, wir haben den Businessplan besprochen, das Marketingkonzept steht und die rosarote Brille schlägt voll zu, alles wird geil.
Ja.
Und dann komme ich immer im Coaching und sage, und jetzt lass uns mal über die blöde Situation reden, wenn es doch nicht so geil wird. Was haben wir denn für Killkriterien? Das heißt, wo ziehst du, lieber Gründer, die Reißleine? Und da gebe ich immer in der Finanzplanung so ein Gedankenspiel mit, dass ich sage, hey, mach dir mal folgende Gedanken. Du musst jetzt hier ja in der Finanzplanung irgendwo eintragen, wie hoch ist mein Kapitalbedarf, also die finanziellen Mittel, die ich zur Gründung brauche. Wie hoch wie sehen meine Finanzierungsmittel aus? Also wie viel Geld habe ich denn am Anfang zur Verfügung? Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der zweite Teil ist, dass ja viele Gründer nicht mit Pauken und Trompeten pleite gehen, so wie du mit deiner Marketingagentur, weil nicht alle machen komplett 6 Fehler auf einmal, sondern es ist ein schleichender Prozess.
Ja.
Und deswegen sage ich immer, liebe Gründer, macht euch bitte Gedanken darüber, besprecht das vielleicht auch mit Partner, Partnerin, Familie, wem auch immer ihr vertraut und macht mal zu der Zahl, was ihr als Eigenkapital in die Gründung mitbringt, noch eine zweite Zahl auf. Und das heißt, das ist die Reißleine für euch. So viel seid ihr maximal über alles gerechnet in der Lage und bereit, in das Abenteuer Selbstständigkeit zu investieren. Genau. Und dann nehmt ihr euch zumindest in den ersten Monaten oder Jahren eurer Gründungsphase eure BWA und sagt, hey, ich habe für mich ausgerechnet, ich muss 4.000 Euro zum Haushalt beitragen als Unternehmerlohn, weil ich das eben vorher auch verdient habe und die Familie irgendwie überleben muss. Und jeden Monat, in dem du drunter bist und dir weniger Gewinn entnehmen musst, musst du von deinem virtuellen Budget, was du dir gesetzt hast, etwas wegnehmen, um es sozusagen als Ausgleich da reinzusetzen. Genauso, wenn du eben doch nicht in deine Altersvorsorge eingezahlt hast oder anderes. Und das, diese Reißleine zumindest in den ersten paar Monaten und Jahren regelmäßig mal zu kontrollieren mit einer Person des Vertrauens, um sich davor zu schützen, dass man sagt, naja, es wird schon irgendwie. Also ich habe ja jetzt auch wieder mit Kunden gesprochen. Wir haben 1 Million Euro an Angeboten draußen. Da kommen bestimmt bald die Zusagen. Und dann kommen die Zusagen eben doch erst später, weil Sommerferien waren, weil gerade nicht Budgetsaison ist, weil die an sich wollen, aber gerade finanziell nicht können. Und so ein schöner schleichender Prozess kommt, wo man Monat für Monat einfach ein bisschen mehr Geld ausgibt, als man tatsächlich eingenommen hat oder hätte. Ja. Inklusive der eigenen Lebenshaltungskosten, die man ja irgendwie decken muss.
Meine eine Frage ganz kurz. Du hast ja jetzt gesagt, man braucht eine Person, die einen da so ein bisschen unterstützt dabei. Weil ganz klar, man versucht sich ja selber zu verarschen häufig und sagt dann, das wird schon, das klappt schon, irgendwie geht das. Hättest du eine Empfehlung? Wen würdest du empfehlen in der Beratung sonst? An wen man sich wendet? Wer ist eine gute Person?
Naja, entweder jemand, der ein bisschen Sachverstand hat, wenn man den im Freundes- oder Familienkreis hat, dem man auch vertraut. Ja. Also nicht jeder will mit seinen Eltern darüber reden, ob das Business vielleicht scheitert oder nicht. Ne? Und vielleicht auch nicht jeder mit seiner Partnerin oder wie auch immer. Wenn man wirklich niemanden hat, sind dafür natürlich Unternehmensberatungen, Gründercoaches, Begleiter, genau die richtigen Ansprechpartner, mit denen man sowas auch als Zielvereinbarung schwarz auf weiß aufschreiben kann. Und dann kommt der Coach einfach genau nach einem Jahr und sagt, hier, das ist deine Vereinbarung, zeig mal deine Zahlen her, wo stehen wir denn?
Ja.
Um dann eben frühzeitig sagen zu können, du, lass mal überlegen, ob das hier richtig ist. Man kann sich aber zusätzlich dazu auch weitere Reißleine. Also das ist ja nur ein Gedankenspiel, was ich den Gründern immer mitgebe. Ich sage auch immer, wenn ihr bestimmte Sachen vorhabt, setzt euch auch dort eine Reißleine, weil, ich sage immer so schön, zweite Vorlesung Controlling, sunk costs. Wir trauern natürlich, wenn wir eine Investition getätigt haben, neigen wir dazu, dabei zu bleiben, weil das ja hoffentlich eine gute Entscheidung war.
Ja.
Und werfen diesen vielleicht schon verlorenen Geld, verlorener Zeit oder was auch immer, noch weitere Zeit und Geld hinterher, weil wir möchten ja unbedingt, dass es zum Erfolg wird, weil wir wollen ja nachher nicht feststellen, es war blöd.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen im einfachsten Fall zu sagen, hey, ich habe eine bestimmte Strategie vor. Ich möchte bei LinkedIn 100 Kontakte kalt anschreiben, damit ich daraus Aufträge mache. Muss ich mir eben eine Zielzahl setzen und sagen, okay, wenn aus den 100 Kontakten, die ich angeschrieben habe, nicht wenigstens 3 Angebote rausgekommen sind und ein Auftrag, dann höre ich vielleicht mit dieser Strategie auf, weil dann ist sie vielleicht doof.
Nein, ich investiere nicht
noch weitere Zeit
rein. Das ist ja tatsächlich dann der Punkt, dass ich sage, da ist der Cut.
Wenn ich mit meiner Gründungsidee nicht so und so viel Umsatz erreicht habe in 6 Monaten, in 12 Monaten, dann höre ich auf.
Ja.
Dann habe ich es offensichtlich nicht geschafft. Dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Genau. Da ist natürlich manchmal auch ganz sinnvoll zu sagen, auch sich einen Plan B einfach mal mit zu überlegen. Wenn ich an unsere Gründung zurückdenke, wir hatten ja uns damals auch ein Ziel gesetzt nach einem Jahr, wo wir gesagt haben, wir wollen den Rechtsformwechsel dann umsetzen. Und haben eben auch gesagt, wenn das alles nichts wird, ne, es ist immer noch die Option zurückzugehen in ein Arbeitnehmerverhältnis und sich da auch die Angst im Zweifel halt eben zu nehmen. Ne, weil viele haben ja dann Angst vor dem was kommt denn da, das Nebulöse, was dahinter ist. Also ich denke, das ist für viele eben auch noch eine Möglichkeit zu sagen, wenn die Sache eintritt, gibt es einen Plan B einfach immer noch. Eine Exit-Strategie, die wir einfach mit haben.
Ja, genau.
Wunderbar. Sind wir damit dann durch mit der gesamten Methode?
Du bist mit der Methode damit durch. Ja. Und wenn wir es jetzt also uns nochmal anschauen, zusammenfassend, es ist eine Möglichkeit, mit dem Thema Risikomanagement umzugehen. Es ist eine Methode, die sicherlich am Anfang wehtut, weil niemand sagt, ich gründe und die erste Frage, die ich mir stelle, ist, warum bin ich damit gescheitert?
Ja. Ne?
Am Ende muss man aber sagen, es ist kein Pessimismus-Thema. Es ist nicht ein, der immer gegen ist oder der immer nur blöd darüber redet. Dafür habt ihr eure Familie, das macht die schon noch von alleine. Sondern
da kriegt man noch Gedankenanreize,
genau. Am Ende ist es aber tatsächlich einfach eine Art von Unternehmenshygiene und es hilft mir vor allem eins, nämlich Glück von Können zu trennen. Mhm. Und das ist das Wesentliche. Ihr könnt eine geile Idee haben. Ihr könnt perfekt darin sein, was ihr machen wollt. Und dann beißt blöderweise in China jemand in eine Fledermaus und du kannst es vergessen. Pech gehabt. Falscher Zeitpunkt. Passiert. Hat nichts mit eurem Können zu tun. Aber man sollte sich eben vorher überlegen, was kann alles passieren? Wie gehe ich damit entsprechend um? Was kann ich tun, damit es nicht passiert? Aber ja, am Ende muss man eben sagen, nicht jeder Erfolg ist immer auf Können, sondern es ist immer auch viel Glück dabei. Und das muss man sich eben vorher überlegen, klar zu trennen und zu sagen, hey, was ist mein Können? Was ist vielleicht Glück? Wenn man sich jetzt fragt, wie kann ich sowas machen? Weil ich mich alleine hinsetzen, das ist ja schon wieder organisierter Selbstbetrug. Dann können wir natürlich ganz uneigennützig empfehlen, sich einen Gründercoach zu suchen.
Ja.
Wie uns zum Beispiel. Dieses Gründercoaching kann, haben wir schon häufig erwähnt, durchaus komplett kostentechnisch übernommen werden. Dazu alle Infos bei uns in den Shownotes und in der Avalia Gründerlounge. Weil dann hat man einen Sparring-Partner, der schon viele Unternehmen im Idealfall hat wachsen, gedeihen, aber auch schon manche scheitern sehen. Und daraus kann man ja im Endeffekt lernen und da sich einfach mal zusammenzusetzen, jemanden fachmännisch sozusagen dazu zu haben, der das mit einem bespricht, der diese Methode als Moderator mit mir auch durchführt, kann da wirklich Gold wert sein.
Absolut. Und die Sendung heißt ja nicht nur Gründungsbegleiter, weil es so toll klingt. Man macht das ja jetzt auch nicht nur einmalig am Anfang, sondern das ist ja auch ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt also, wenn ihr dann auch mal ein Jahr am Markt seid, 2 Jahre am Markt seid, heißt das ja nicht, die Risiken verschwinden, sondern die bleiben natürlich bestehen. Deshalb ist es ja auch sinnvoll, dann auch in der Folgezeit zu gucken, sich immer mal wieder jemanden mit ranzuholen. Vielleicht habt ihr jemanden im Netzwerk, wie wir es besprochen haben. Oder, wie Christoph ja schon gesagt hat, ihr holt euch halt eben dann nochmal einen Sparringspartner, zum Beispiel einen Unternehmensberater. Und auch da habt ihr die Möglichkeit, hier Förderung zu erhalten. Noch bis Ende des Jahres unter anderem von BAFA die Möglichkeit, hier Zuschüsse bis zu 80% für Unternehmensberatungskosten. Wir hoffen natürlich, dass sowas weitergeht. Wer auch da Fragen hat, natürlich dann gerne auf uns drauf zukommen. Dort können wir auch sehr gerne weiterhelfen.
So, Roland, und dann hoffe ich, zu unserer nächsten Aufnahme bringst du wieder ein freudigeres Thema mit. Auch ja. Wenn ich fand, wir haben es, glaube ich, ganz gut gedreht.
Ich denke auch.
Wir wünschen in diesem Sinne
viel Erfolg. Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.